Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Gerade gestern erst hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern in einer Sondersitzung zusammengeschaltet, um zu beraten, was gegen diese plötzliche Häufung von Gewalt gegen Politiker und Wahlkämpferinnen getan werden sollte. Das sind heute nun wieder weitere Fälle bekannt geworden. Diesmal hat es auch eine bundesweit bekannte Politikerin getroffen, die ehemalige Bundesfamilienministerin und heutige Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Ein 74-jähriger Tatverdächtiger schlug ihr gestern einen Beutel mit einem harten Gegenstand gegen den Hinterkopf. Heute nahm Giffey in Begleitung von Personenschützern wieder Termine wahr. Einzelheiten von Mirja Fiedler.
Sie lächelt heute demonstrativ, wirbt für eine Zukunft mit Solarenergie. Obwohl Franziska Giffey gestern noch in Schockstarre war. So beschreibt die SPD-Politikerin, wie sie auf die Attacke in dieser Bibliothek in ihrem Berliner Wahlkreis reagiert hat. Hier greift ein Mann sie von hinten plötzlich an, schlägt mit einem Beutel mit hartem Gegenstand gegen ihren Kopf und Nacken.
Wie eine Art Freiwildkultur, kann man fast sagen, die hier Einzug hält, nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Und das ist etwas, was mich zunehmend besorgt, wenn wir uns überlegen, wie unsere Demokratie eigentlich aufgestellt sein soll für die Zukunft, wie wir es überhaupt erreichen wollen, dass Menschen sich noch in der Politik engagieren.
In Dresden gestern Abend eine weitere Attacke.
Du weißt, dass du dich strafbar machst, wenn du das machst.
Ein Mann bedroht und beleidigt die grüne Spitzenkandidatin für den Stadtrat, als die 47-Jährige mit Helfern Wahlplakate aufhängt, vor laufender Kamera der Deutschen Welle. Eine Frau bespuckt sie außerdem. Beide Angreifer kamen laut Polizei aus einer Gruppe, in der vorher der Hitlergruß skandiert worden sein soll. Grüne Politiker seien am stärksten von Beleidigungen betroffen, AfD-Politiker von Körperverletzungen, erklärt heute der Präsident des Bundeskriminalamtes. Insgesamt sei die Zahl der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger im vergangenen Jahr stark gestiegen.
Wir kommen jetzt in eine Situation, in einen Vorwahlkampf. Und das ist immer eine Situation, wo dann je nachdem, wie aufgeheizt die Stimmung in der Gesellschaft ist, dann auch das Risiko weiter steigt.
Erst am vergangenen Freitag hatten junge Männer den SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl in Sachsen zusammengeschlagen. Im vergangenen Februar hatten Unbekannte im thüringischen Waltershausen sogar das Haus eines SPD-Lokalpolitikers angezündet. Fast jeder zweite kommunale Amts- und Mandatsträger in Deutschland sei innerhalb eines halben Jahres angefeindet worden, sagt der BKA-Chef.
Über 80% sagen, das macht etwas mit mir. Ich habe da psychische oder auch körperliche Folgen. Und fast 20% sagen, ich trete nicht mehr an oder ich überlege, zurückzutreten. Das hat am Ende auch ein Ausmaß, von dem man diskutieren muss, ist das jetzt schon demokratiegefährdend?
Die ehemalige Bundesfamilienministerin war gestern kurz im Krankenhaus. Heute hat die Polizei ihren mutmaßlichen Angreifer festgenommen, den die Ermittler bereits wegen Hasskriminalität kannten.
Es geht darum, dass wir insgesamt, jede und jeder Einzelne, eine größere Sensibilität hat für ein Entgegentreten gegen Beleidigung, gegen respektlose Anfeindungen, egal ob das auf Social Media oder in Präsenz ist. Und das ist etwas, das können Sie nur schwer verordnen.
Ein Richter ordnet an, den 74 Jahre alten Angreifer in einer Psychiatrie unterzubringen. Franziska Giffey hat seit heute wieder Personenschützer.
Die Zunahme von Gewalt gegen Politikerinnen und Amtsträger. Darüber habe ich am Abend mit Dirk Bayer gesprochen, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Zürich. Guten Abend, Herr Bayer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die Angriffe auf Politiker, auf Amtsträger, aber auch Ehrenamtliche häufen sich in letzter Zeit. Woran liegt das Ihrer Erkenntnis nach?
Ja, hier kommen verschiedene Faktoren zusammen. Einerseits reden wir zurzeit über große politische Themen, Klima, Migration und so weiter. Und das geschieht in polarisierender Form. Das heißt, es gibt ein Pro, Contra, es werden Feindbilder aufgebaut. In den letzten Monaten sind das insbesondere die Grünen. Und Feindbilder führen dazu, dass sich Menschen so verhalten können. Der zweite Prozess aus meiner Sicht ist, dass Menschen Bedrohungsgefühle haben, Abstiegsängste haben. Auch das sind wichtige Motivatoren für so ein Verhalten. Und als letzter Faktor aus meiner Sicht noch die sozialen Medien, wie so ein Durchlauferhitzer wirken. Also da wird der ganze Hass kultiviert. Und das führt dann auch dazu, dass einzelne Personen vom Reden zum Tun übergehen.
Das heißt, die Rolle, die dabei Polemik in Debatten, die Zuspitzung in Reden oder ein aggressiver Ton in Social-Media-Kanälen, unterstützt das Ganze, dass dann Taten auch folgen auf Worte?
Ja, es entsteht so eine polarisierte Kultur und das Problem sind immer Feindbilder. Und wenn Feindbilder legitimieren dazu, dass man Personen, die zu der Feindesgruppe gehören, angreifen, entmenschlichen kann. Und das sieht man derzeit sehr gut. Eben, es werden Regierungsparteien angegriffen. Insbesondere die Grünen kriegen zurzeit richtig viel Hass in den sozialen Medien ab, aber auch zum Teil, wir haben das jetzt auch gerade wieder gesehen, Politikerinnen wurden bespuckt, auch im echten Leben ab.
Aber sind das dann gehäufte zwar, aber dann noch Einzelfälle oder lässt sich da auch ein Grad an Organisation vielleicht oder an politischer Motivation dahinter auch erkennen?
Das ist unterschiedlich. Ein Beispiel, die AfD-Politiker müssen auch relativ viel Gewalt erleben. Physische Gewalt ist das sogar die Gruppe, die am häufigsten Gewalt erlebt. Und da steckt natürlich insbesondere eine linke und organisierte Gruppierung dahinter. Jetzt in Bezug auf die Vorfälle, die wir gerade gesehen haben, bei Frau Giffey oder in Dresden, das sind Personen, einzelne Personen, die motiviert sind. Kleine Gruppen hatten wir jetzt in Dresden. Und zum Teil sind es auch Personen aus der Mitte der Gesellschaft. Das muss man auch dazu sagen. Es sind nicht immer Rechtsextreme.
Ist diese zunehmende Gewalt dann etwas, was wir besonders hier in Deutschland erleben und sehen? Oder trifft das auch andere Demokratien?
Also wir sehen zunehmende Gewalt auch in anderen Demokratien. Österreich, in der Schweiz gibt es einzelne Vorfälle, aber diese Veränderung und diese rasante Veränderung, also es gibt eine Zählung, die zeigt, dass in Deutschland sich die Vorfälle etwa verdoppelt haben in den letzten Jahren. Diese rasante Veränderung scheint mir doch schon stärker jetzt Deutschland zu betreffen, als jetzt, was ich vergleichen kann, die Schweiz und Österreich.
Nun prüft hier in Deutschland die Politik eine Verschärfung des Strafrechts. Es soll mehr Polizeipräsenz geben. Aber das allein wird ja keinen Schutz garantieren können. Was braucht es da noch?
Das ist richtig, dass Gesetze in der Regel keine sozialen Probleme lösen. Es ist dennoch, finde ich, ein Signal, dass die Politik sich damit beschäftigt, weil insbesondere die Politikerinnen und Politiker auf lokaler Ebene sind ja betroffen. Und das ist ein Zeichen, dass man ihre Erfahrungen ernst nimmt. Aber daneben braucht es sicherlich noch eine Menge mehr. Es braucht eine effiziente Strafverfolgung. Es braucht sicherlich auch noch mehr Studien in dem Bereich, dass man auch noch die ganzen Entstehungsprozesse besser versteht und auch den Opfern zuhört, dass einem die Opfer auch sagen, was sie vielleicht brauchen. Und es braucht natürlich wieder verstärkt politische Bildung, Demokratiebildung, weil solche Angriffe sind auch ein Angriff auf die Demokratie und die gilt es zu verteidigen.
Und gibt es noch etwas, was wir konkret tun können, im Einzelnen auch, um diese Grenzverschiebung auch rückgängig zu machen irgendwie, um diesen Konsens auch zu stärken, dass Gewalt eben nicht mehr als probates Mittel in unserer demokratischen Gesellschaft erlaubt sein kann?
Es braucht in jedem Fall eine aktive Zivilgesellschaft. Wir haben das vor ein paar Monaten gesehen. Da sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Rechtsextremismus zu demonstrieren. Also die Leute, die sonst eigentlich still sind, die zurückgezogen sind, die müssen sich zu erkennen geben. Die müssen auch auf lokaler Ebene sich einbringen, um den Lauten, den Hetzenden etwas entgegenzusetzen. Von daher ist es völlig richtig. Jeder Einzelne kann sich hier einbringen und kann sich für ein positives Diskussionsklima einbringen.
Herr Bayer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern, Herr Zamperoni.
Es ist eine Herausforderung, mit der Frankreich bereits Erfahrung hat, die Sicherheit bei einem sportlichen Großereignis zu gewährleisten, trotz erhöhter Gefahrenlage. Bei der Fußball-EM 2016 etwa stand das Land unter dem Eindruck der Terrorangriffe von Paris im November zuvor, bei denen 130 Menschen getötet wurden. Eines der Ziele damals war das Stade de France gewesen, in dem gerade ein Fußballspiel zwischen Frankreich und Deutschland stattfand. Nun beginnen im Juli in Paris die Olympischen Sommerspiele. Das Olympische Feuer landete heute in Marseille. Wie die Sicherheitskräfte für diese Spiele proben, Friederike Hofmann.
Die Freude ist groß am alten Hafen in Marseille. Ein riesiges Feuerwerk begrüßt den Dreimaster Belém mit dem olympischen Feuer an Bord. Auch die Kunstflugstaffel zeichnet die französische Flagge in den Himmel, als die Flamme den französischen Boden erreicht. Mehr als 120.000 Menschen sind gekommen. Es ist historisch. Das ist das erste Mal, dass die Flamme in Marseille ankommt. Das macht Freude. Es ist ein schöner Moment, angenehm. Es ist toll, gucken Sie doch. Es ist ein Spektakel unter hohen Sicherheitsbedingungen. Jeder, der dabei sein möchte, wird an Checkpoints genau kontrolliert. 6.000 Polizisten sind im Einsatz, so viele wie noch nie in Marseille. Das Sicherheitsaufgebot, ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele im Sommer. Frankreich rüstet sich, im Land gilt die höchste Terrorwarnstufe. Auf solche Spiele blickt die Welt. Das macht es für terroristische Gruppen interessant. Und so eine Öffentlichkeit suchen Terroristen ja, um Angst zu verbreiten. Eine konkrete Warnung gäbe es nicht. Aber die Sicherheitsbehörden bereiten sich vor. Hier trainieren Spezialkräfte, wie man auf eine Geiselnahme reagiert. Eines von verschiedenen Szenarien. Im Stadion Yves du Manoir bei Paris. Hier werden bei den Olympischen Spielen die Feldhockey-Wettbewerbe stattfinden. Momentan trainiert die französische Nationalmannschaft. Am Spielfeldrand ist eine andere Mannschaft aktiv. Erkannt werden darf sie nicht. Sie übt die Abwehr von Cyberattacken. Während der Wettbewerbe wird so darauf geachtet, dass sich keiner in die Systeme hackt. Eine Möglichkeit ist, dass jemand den Spielstand verändert. Bei Feldhockey ist das eine Sache. Aber wenn man zum Beispiel die Zeitmessung beim 100-Meter-Lauf ändert, wird es schwierig, die Ergebnisse zu vergleichen. In den Hinterzimmern des Stadions ein anderes Szenario. Hier wird geübt, wie ein manipuliertes Gerät in einem Netzwerk erkannt und ausgeschaltet wird. Bei diesen Olympischen Spielen werden fast 10-mal so viele Cyberattacken erwartet wie beim letzten Mal in Tokio. Es gibt Attacken von Staaten, von kriminellen Organisationen, die Geld erpressen wollen, und von Aktivisten, die Öffentlichkeit wünschen. Heute bei der Ankunft der Flamme in Marseille war auch der französische Präsident Macron vor Ort. In Sachen Sicherheit gibt er sich optimistisch. Sicherheit spielt eine enorme Rolle, aber wir sind bereit. Wir bereiten uns seit 7 Jahren vor. Der Auftakt heute in Marseille ging jedenfalls gut über die Bühne.
Als die Vertreter der Wehrmacht am 8. Mai 1945 auch in Berlin die Kapitulation des Deutschen Reiches unterzeichneten, da war in Moskau schon der nächste Tag angebrochen. Daher gilt in Russland der morgige 9. Mai als Ende des Zweiten Weltkriegs, als Tag des Sieges. Und jahrzehntelang hat auch die Ukraine immer am 9.5. ihrer Opfer gedacht. Doch seit das Land sich wieder im Krieg befindet, will es mit dem Aggressor Russland so wenig wie möglich zu tun haben und hat den Gedenktag auf den heutigen 8. Mai vorgezogen. Währenddessen gehen die Kämpfe an der Front unvermindert weiter. Unsere Korrespondentin Susanne Peterson berichtet von jungen Soldaten im aktuellen Einsatz, die sie in der Nähe der Stadt Slowjansk begleitet hat.
Unterwegs mit dem Drohnenpiloten Serhii. Er nimmt uns mit zu seiner Unterkunft in einem kleinen Ort irgendwo in der Gegend von Slowjansk. Die Front ist hier nicht weit entfernt. Er zeigt uns das von Zivilisten verlassene Haus, in dem er jetzt lebt. Von hier aus ziehen er und seine Kameraden beinahe täglich in den Kampf.
Die Katze nehmen wir immer mit. Es ist schon ihr 5. oder 6. Wohnort.
Serhii war PR-Leiter in einem Elektromarkt. Als der Angriffskrieg begann, meldete er sich freiwillig. Ob die Ukraine noch gewinnen kann, fragen wir ihn.
Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir nicht gewinnen, hören wir auf zu existieren.
Aber du willst bleiben. Ich verstehe. Das geht jetzt schon eine ganze Weile.
Die Zeit ist nicht das Problem. Das Problem sind die Toten.
Er will trotzdem bleiben. Kraft im Frontalltag geben ihm sein Patriotismus und die Kameraden. Wir verlassen die Unterkunft der Soldaten. Serhis Freund Oleksiy will uns etwas zeigen, seinen Lieblingsplatz. Bei jeder ihm sich bietenden Gelegenheit geht der Rettungssanitäter schwimmen.
Das Wasser ist sehr warm heute. Und das nur für mich.
Weil nur er heute ins Wasser kann. Sonst schwimmt der ehemalige Personal Trainer mit seinen Kameraden. Die sind gerade im Schützengraben.
Oh, Flugabwehr. Sieht so aus, als käme eine Rakete hierher. Das ist Flugabwehr.
Die Rakete wird abgefangen. Es ist eine skurrile Szenerie. Mitten im Donbass, nicht weit von der Front und brutalen Kämpfen entfernt, suchen Menschen nach Entspannung in der Natur. Wir treffen den Drohnenpilot Andriy. Vor dem russischen Überfall vor gut 2 Jahren hat er in einer Bank gearbeitet.
Leute wie ich, die 2022 oder 2023 zu kämpfen begonnen haben, werden früher oder später, entweder körperlich oder geistig am Ende sein. Wir werden einfach fertig sein. Und wir werden Leute brauchen, die uns ersetzen. Ich verstehe nicht, warum sie sich im zivilen Leben nicht darauf vorbereiten, keine medizinischen Kurse besuchen, nicht trainieren, keine Waffen studieren.
Der Krieg spaltet die ukrainische Gesellschaft in die, die kämpfen und ihre aktiven Unterstützer und die anderen. Von denen wünscht sich auch Andriys Kamerad Vlad mehr Unterstützung. Selbst enge Freunde von früher hätten sich abgewendet.
Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, haben sie seit 2 Jahren nicht einmal "Wie geht es dir?" geschrieben. Wie können wir dir helfen? Können wir deiner Frau helfen? Vielleicht spenden für einen Helm und eine Schutzweste sammeln? Vielleicht braucht ihr eine Drohne? Nichts.
Manchmal träumt auch Vlad von seinem Leben nach dem Kriegsende.
Ich glaube, ich möchte einfach nur in die Karpaten gehen, meine Freunde, meine Familie mitnehmen und mich dort einfach nur ausruhen.
Aber nur wenige Tage nach unserem Gespräch schickt Vlad eine Nachricht. Er lebt jetzt im Schützengraben mitten im Schlachtfeld. Die Kämpfe an diesem Frontabschnitt sind besonders brutal. Wie lange sein Einsatz dort geht, weiß er nicht.
Soweit ein Auszug aus einer Reportage von Susanne Peterson mit dem Titel "Vom Leben und Töten an der Ukraine-Front". Und die ganze Doku finden Sie ab sofort in der ARD-Mediathek. Und damit zu Wassili Golod in Kiew. Wassili, auch in der Ukraine wurde heute dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht, während Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt. Wie haben die Menschen in der Ukraine das empfunden?
Die Erinnerung an den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, die ist in keinem europäischen Land so präsent wie in der Ukraine. Das liegt zum einen daran, dass damals 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ums Leben gekommen sind. Und das liegt aber auch an der Lebensrealität heute. In dieser Nacht wurden 55 russische Raketen und 21 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Wir haben mit einer alten Frau gesprochen, mit einer Zeitzeugin, die gesagt hat, sie hätte sich niemals vorstellen können, dass sie als Uroma sich Sorgen machen müsste um ihre Urenkelin, die genau wie sie damals heute in einem Krieg aufwachsen muss. Und diesen Fokus hat auch Präsident Zelensky in seiner politischen Rede gelegt. Er hat Parallelen gezogen zwischen dem Vorgehen Nazi-Deutschlands damals und dem Vorgehen des heutigen Russlands. Das ist übrigens etwas, was wir von vielen osteuropäischen Politikern gehört haben, wohl auch aus der Sorge vor weiteren Grenzüberschreitungen Russlands.
Wassili, vielen Dank für die Eindrücke nach Kiew.
Sehr gerne.
Zwangsarbeit war im Zweiten Weltkrieg einer der zentralen Pfeiler, mit der die Nationalsozialisten ihre brutale Kriegsmaschinerie am Laufen hielten. Mehr als 12 Millionen Menschen aus allen Teilen Europas wurden allein im Deutschen Reich unter härtesten Bedingungen dazu gezwungen. Europaweit waren es mindestens 20 Millionen. Ihnen widmet sich nun ein eigenes Museum. Nicht irgendwo, sondern gezielt in einem damaligen Prachtbau der Nazis, dem ehemaligen Gauforum in Weimar. Unsere Reporterinnen haben einen Mann getroffen, der die Grausamkeit des Nazi-Regimes selbst erleben musste. Er bangte in Konzentrationslagern um sein Leben und wurde zur Arbeit für Deutschland gezwungen. Heute war auch er bei der Eröffnung des Museums dabei.
Hitler-Deutschland ist ein so seltsames Leopardenfeld von ganz verschiedenen Schrecklichkeiten.
Ivan Ivanyi ist bewegt von der Ausstellung, den Schicksalen, denen sich das heute eröffnete Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus widmet. Dabei hat er selbst Hitler-Deutschland überlebt. Er wird 1929 im damaligen Königreich Jugoslawien geboren. Mit 15 wird er von den Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft verhaftet. Er wird nach Auschwitz und Buchenwald bei Weimar deportiert, muss Zwangsarbeit verrichten.
Ich war in drei verschiedenen Arbeitskommandos, wie Buchenwald das nannte, in Magdeburg, wo wir große Betonbunker bauten für die Brabak, Braunkohlebenzin AG, Zwangsarbeiter, die wir, ich, mussten die Zementsäcke und dieses Eisen schleppen.
Mehr als 20 Millionen Menschen müssen während des Zweiten Weltkriegs unter Zwang und menschenunwürdigen Bedingungen für das Deutsche Reich arbeiten. In Weimar, in Deutschland, im besetzten Europa.
Wir wollen mit diesem Museum dazu beitragen, dass das Geschichtsbewusstsein, dass die historische Urteilskraft in der Gesellschaft gestärkt werden, auch mit dem Ziel, deutlich zu machen, wie wertvoll es ist, sich für Menschenrechte und für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft einzusetzen. Denn das, was wir hier sehen, ist das Gegenteil.
Was 2010 als internationale Wanderausstellung begann, hat jetzt einen festen Sitz in Weimar. Bewusst wurde dafür das unvollendete Gauforum gewählt. Es sollte einst Fritz Sauckel, Reichsstatthalter Thüringens, als Amtssitz dienen. Er war es, der für Nazi-Deutschland die Zwangsarbeit organisierte.
Das Gauforum ist in Weimar immer noch eine Art Unort. Man weiß, das ist ein Amt, aber man geht da ja nicht hin. Und wir wünschen uns ganz einfach, dass an diesen Ort, der eigentlich ein Täterort war, ein Bildungsort entsteht, der eben auch offen sein soll.
Nach der Eröffnungsfeier fehlen Ivan Ivanyi die Worte. Er ist überwältigt und nachdenklich.
Dass ich mich frage, was hätte ich getan, wenn ich zufällig als Deutscher und Hitlerjunge da gewesen wäre? Wäre ich anders gewesen als die Mehrzahl? Darf ich mir sowas einbilden? Eigentlich kaum.
Er hege keinen Hass gegen Mitläufer von damals, das sei Zeitverschwendung. Was er hofft, ist, dass möglichst viele junge Menschen das Museum besuchen und aus Schicksalen wie seinem lernen, welche Folgen Faschismus hat.
Und willkommen zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Die CDU hat zum Abschluss ihres Parteitages in Berlin die heiße Phase des Wahlkampfes zur Europawahl in einem Monat eröffnet. Dazu sprach EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich erneut um ihr Amt bewirbt. Sie griff in ihrer Rede vor allem die AfD an. Die gebe sich zwar vaterlandstreu, habe aber Kontakte zu Autokraten in Russland und China. In einem Antrag zur Europapolitik hatte die CDU zuvor ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland abgegeben. Die USA haben eine Waffenlieferung an Israel ausgesetzt und wollen auch weitere anstehende Militärhilfen prüfen. Grund sind offenbar Bedenken gegen die angekündigte israelische Offensive in Rafah. Der Sprecher des US-Außenministeriums Miller sagte, die israelische Seite habe bislang keinen glaubwürdigen Plan vorgelegt, der sowohl den Schutz der Zivilbevölkerung in Rafah als auch deren humanitäre Versorgung gewährleiste. In der Stadt im Süden des Gazastreifens haben Hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht. Beim Siemens Energy-Konzern scheint es langsam wieder aufwärts zu gehen. Zum einen kann er gute Zahlen im zweiten Geschäftsquartal verzeichnen. Zum anderen steht jetzt auch der Sanierungsplan für die spanische Windkrafttochter Gamesa. Mehr dazu von Markus Gürne in der Frankfurter Börse.
Die Probleme bei Siemens Gamesa sind vielseitig und das gibt sie schon seit Jahren. Bei der Qualität hapert es und auch häufige Wechsel an der Unternehmensspitze bescherten der Siemens Windkraftsparte oft negative Schlagzeilen. Gleichzeitig steht die gesamte Windkraftbranche vor Herausforderungen wie hohem Kostendruck, Lieferkettenproblem und einem ruinösen Preiskampf mit China. Jetzt stellt Siemens Energy das Windkraftgeschäft neu auf. Mit neuem Chef, hartem Sparkurs und der Konzentration auf bestimmte Märkte wie die USA und Europa. Beide Säulen des Geschäftsmodells, Großwindanlagen an Land und auch auf See, bleiben erhalten. Die Nachfrage insgesamt hält an. Regenerative Energieträger sind gefragt. Deshalb könnten auch neue Arbeitsplätze entstehen. Denn was oftmals fehlt, sind wir an anderer Stelle Facharbeiter.
Die Ostsee, ein malerischer Sehnsuchtsort, den Blick in die Ferne schweifen lassen, die Weite des Wassers und die Landschaft genießen. Das soll künftig nicht nur an der Ostsee möglich sein, sondern auch an dem Ostsee, nämlich Deutschlands größtem künstlichen See. Doch dafür fehlt allerdings noch etwas Entscheidendes, nämlich Wasser. Das Vorhaben östlich von Cottbus beschäftigt die Stadt und ihre Einwohner schon seit Jahren. Aber ob der Ostsee auch das Zeug zum Sehnsuchtsort hat? Fried von Petersdorf war mittendrin in Cottbus und hat geschaut, welche Wellen das Projekt schlägt.
Der Ostsee, genau der, nicht die Ostsee, läuft langsam voll. Nur 1,3 Meter fehlen noch zum Zielwasserstand. Ein Grund offenbar zu feiern. Hier war vorher der Tagebau Cottbus Nord. Braunkohle für das Kraftwerk Jenschwalde und nun steigt der Pegel. 80% Spree, 20% Grundwasser.
Wir haben heute einen Tag, wo wir auch Bilanz ziehen können nach 5 Jahren Flutung und können eins sagen, es gab und wird auch immer Diskussionen zu unserem Cottbuser Ostsee geben. Aber Fakt ist eins, er kommt.
Der dann größte künstliche See Deutschlands. Noch ist das Ufer nicht begehbar. Doch diese Touristen genießen schon und amüsieren sich über der oder die Ostsee.
Jetzt müssen wir uns entscheiden demnächst.
Jetzt werden sie sich alle schwer tun demnächst. An welcher Ostsee sind sie denn?
Ostsee, weil der See östlich von Cottbus liegt. Es kommt maritimer Schwung in die Bergbauregion. In Cottbus soll ein schickes Hafenquartier entstehen. Aber es zieht sich. Die Sommer waren einfach zu trocken. Und dann kam es zu Rutschungen am Ufer, so in Schlichow. Das Ufergelände ist hier deshalb gesperrt. Regelmäßig informieren sich die Einwohner nun, wie es wohl weitergeht.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich bei diesem wunderschönen Wetter hier in Schlichow, im Ostseedorf Schlichow, zum 25. Seegang.
In die Hoffnung auf sanften Tourismus mit Gastronomie und Radlerscheune mischt sich Nervosität. Solange es rutscht, bleiben Investoren weg. Was, wenn das Energieunternehmen LEAG das nie richtig in den Griff bekommt? René Schuster von der Umweltorganisation Grüne Liga hat große Zweifel. Der Ostsee sei zu groß, zu flach, es verdunste zu viel in einer Region mit Wassermangel und dann die ganzen Uferrutschungen.
Man weiß noch nicht, woran es lag und was man dementsprechend dann machen muss. Das ist schon ganz schön erschreckend, weil es ist ja nicht der erste Tagebausee in der Lausitz. Also dass man das bis heute so wenig beherrscht.
Der Bürgermeister von der einige Kilometer entfernten Gemeinde Teichland muss erst aufschließen, wenn er zum Ostsee will. Er kommt aus dem Bergbau. Sein ehemaliges Heimatdorf wurde abgebaggert, da ist nun der See. Doch sentimental ist er nicht. Teichland am Ostsee. Diese Vision gefällt ihm. Früh hat die Gemeinde hier schon gebaut für Boote.
Das ist so mehr der Nachfeierabendsee, wo man nach getaner Arbeit gern noch mal rüberrudern kann, segeln kann, mit einem Rad eine Runde drehen kann, Skaten laufen, wie auch immer.
Und so ist der Plan. Erschlossen bis zum Ufer. Jetzt aber fehlt erstmal das Geld. Und eine riesige Photovoltaikanlage ist auf dem See geplant. Weniger schön für den Seeblick, trotz allem ja zum Ostsee.
Die Einwohner von Teichland stehen zum größten Teil dahinter. Und dass jemand jetzt sagt, es ist alles Mist und das geht gar nicht, kenne ich so nicht.
Vielleicht sind sie hier auch flexibel. Nach der Kohle kommt das Wasser. So ist das eben in einer Bergbauregion. Rocco Schmidt hat mit dem Ostsee seine Berufung gefunden. Er macht PR für die Seemetropole Cottbus. In seinem Hafenbüro finden Infoveranstaltungen statt, gibt es eine Sandsammlung von diversen Ostseestränden und den Masterplan mit Hafenquartier, Rundweg und Marina.
Und da wir hier sozusagen auch eine riesige Wasserfläche haben, was doppelt so groß ist wie der Tegernsee oder fast dreimal so groß wie der Müggelsee, wird sich hier alles irgendwann in Perspektive ansiedeln, was anderswo sich auch angesiedelt hat.
Doch es kann noch Jahre dauern, bis der Ostsee voll ist und das Warten ist zäh.
Man hat dann immer gesehen, über den Winter ist es immer wieder gestiegen, über den Sommer war es dann wieder weniger. Und ja, oh, das klappt nie. Und wie ich jetzt gar Freitag wieder eröffnet habe, ich dachte, oh Gott, du bist am See.
Auch wenn der Bergbau hier verschwindet, die Identität bleibt.
Zum Flutungsbeginn ist hier auch das Bergmannslied gesungen worden. Das ist einfach, das gehört dazu und das ist auch tief drin.
Also Glück auf Ostsee, der Ostsee.
Am Anfang war das Wort. und zwar am Anfang des deutschen Fernsehens. Das Wort zum Sonntag. Heute vor genau 70 Jahren, am 8. Mai 1954, lief die erste Ausgabe über die Bildschirme, was die Sendung zur zweitältesten noch bestehenden Fernsehreihe der ARD macht. Nur die Tagesschau ist noch etwas älter. Über die Jahrzehnte, wie hier in den 70er Jahren, ein fester Bestandteil des Programms, so sicher wie das Amen in der Kirche. Mal ergriffen Pfarrer oder Pastorinnen das Wort, aber auch mal Laien und sogar Päpste. Mal ging es um aktuelle Anlässe, mal um grundsätzliche Belange. Und seit Jahren immer samstagabends direkt nach unseren Tagesthemen. Christine Becker mit einer Rückschau.
Letzte Vorbereitungen. Gleich wird Karl Rahner zu Millionen deutscher Fernsehzuschauer sprechen. Von einer elektronischen Kanzel über den Glauben predigen.
Die elektronische Kanzel, seit 70 Jahren im Dauerbetrieb. Der Weg zum Wort am Sonntag, er führt durch ein Sendestudio, damals wie heute.
Man hat mir gesagt, ich solle nur immer in Richtung auf die Fernsehkamera hinsprechen. Das tue ich nun, gehorsam und Gott ergeben, und kann nur hoffen, dass mein Wort irgendwo gehört wird.
Eine christliche Hoffnung mit anfangs 10 Millionen Zuschauern. Zeitgeschichte, etwa kurz nach dem Mauerbau.
Zum ersten Mal haben wieder Deutsche auf Deutsche geschossen. Und dass man auf die Leute schießt, weil man sagt, sie gehören dem Staat, das ist gegen die einfachsten Rechte eines Menschen.
Gedanken und Rituale. Jede Woche im Wechsel evangelisch und katholisch. Gleich zwei Päpste sprechen im Laufe der Jahre das Wort zum Sonntag, das manches Mal mit Ein- und Ansichten überrascht.
Am schönsten wäre es, wenn diese Babys heute das Wort zum Sonntag sprechen können.
Neulich musste ich mir eine neue Brille kaufen. Nicht nur fürs Fernsehen, auch fürs Nahsehen und fürs Aussehen natürlich.
Für manche sind es Predigten, für andere Provokationen, wenn es politisch wird, bei Flüchtlingen etwa oder bei Umweltkrisen.
Wir stehen an einem Punkt, an dem die Kirche erklären muss, wie sie über unseren Umgang mit unserer Welt denkt. Ich fürchte, wenn sie das klar genug tut, wird es manchen Leuten nicht gefallen.
Die EU zahlt 700 Millionen Euro Soforthilfe, aber nicht etwa, um zu helfen, sondern um uns Menschen in Not vom Hals zu halten. Mit Verlaub, ich könnte kotzen.
Aber es gab dann auch sehr giftige Reaktionen. Weil ein Pfarrer ja wohl nicht politisch reden soll. Und da hieß es dann, wir hängen sie auf und wir können noch schießen, sie werden es merken.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die Fernsehverkündigung sorgt über die Jahrzehnte für Kontroversen. Besinnung oder Bierpause, die kostenfreie Sendezeit für die Kirchen, für manchen Kritiker nicht mehr zeitgemäß.
Unter der Bedingung einer völlig veränderten religiösen Landschaft kann daraus eigentlich nur folgen, dass man das Ganze erweitert, also dass man diese Sendeplätze auch diversifiziert oder aber sie tatsächlich abschafft.
Aber erstmal geht es weiter. Fest im Glauben oder zumindest so ähnlich.
Und nun das Wort zum Sonntag. Auf geht's, ihr Hasen. Das ist keine Bildstörung.
Viele Tiere freuen sich wie wir. Sie können zornig sein wie wir.
Das Wort zum Wetter folgt nun von Donald Becker. Donald, wie wird's am Feiertag?
Es wird einfach super, Ingo. Also das Wort wird gefallen finden, was ich jetzt gleich finde, oder die vielen Worte. Wir schauen mal drauf auf die Wetterkarte. Es gibt nämlich ein Hochdruckgebiet namens Thomas. Und das kommt wirklich pünktlich morgen dann bei uns an, wird seinen Einfluss verstärken. Auch im Süden wird es dann endlich schöner. Wir sehen, dieses Hoch wandert dann ganz langsam so in Richtung Mitteleuropa, in Richtung Ostsee weiter. Das Tief ganz im Nordosten von Europa bringt dort sogar noch Schneefälle. Wir sehen, das ist blau, die tiefen Temperaturen. Und auch im Mittelmeerraum ist es relativ unbeständig. Bei uns wird es aber dann auch noch wärmer. Erst dieses Tief wird dann zu Wochenbeginn von Westen her Gewitter zu uns dann hereinbringen. Schauen wir aber erst einmal in die Nacht. Und da gibt es noch Restwolken an den Alpen. Wir haben es nämlich mit Nordostwind zu tun. Das heißt, die dichte Bewölkung wird hier gegen die Alpen gepresst. Direkt am Alpenrand bis morgen Vormittag zum Teil noch ein paar letzte Tropfen. Aber dann wird es nach einer sternklaren Nacht auch tagsüber überwiegend sonnig sein. Die Nebelfelder, die es in den Frühstunden gibt, werden sich ganz schnell auflösen. Zum Nachmittag und Abend werden die Wolken aber hier im Nordwesten etwas dichter, werden dann weiterziehen. Und in der Nacht zum Freitag sind dann von Schleswig-Holstein bis rüber nach Mecklenburg-Vorpommern mal ein paar Regentropfen möglich. Ist aber nicht der Rede wert. Eigentlich nur wirklich wenige Tropfen. Die Temperaturen morgen früh allerdings noch mal weit im Keller von Schleswig-Holstein bis in die Lüneburger Heide und auch rüber in den Osten, sprich Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem da geht es runter bis zum Teil 1 Grad. Wir müssen mit leichtem Frost in Erdbodennähe nochmals rechnen, auch in einigen Mittelgebirgstälern. Weiter im Westen und im Süden ist es aber deutlich milder. Und die höchsten Temperaturen sind morgen da wirklich schon sehr angenehm. 20 bis 23 Grad für die meisten. Nur direkt am Alpenrand und an Küstenabschnitten mit Seewind knapp 16 oder 17 Grad. Der Trend für die nächsten Tage. Am Freitag dann im Norden und im Osten, sowie auch am Samstag oder so ähnlich sein, ein paar dichtere Wolkenfelder, die mal durchziehen, aber keinen Regen bringen. Am sonnigsten wird es im Westen und Südwesten. Und dort gibt es auch die höchsten Temperaturen mit bis zu 27 Grad.
Donald, vielen Dank für diese Aussichten.
Gerne.
Und soweit unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten begrüßt sie jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Unter anderem mit dabei der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da und wünschen einen schönen Feiertag morgen. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.